ARD.
Welt macht China. Ein tropisches Gewässer mit kleinen Inseln, Sandbänken und Riffen. Aber auch Gefechten auf hoher See. Wir sind in der heutigen Welt macht China-Folge im südchinesischen Meer. Seit Jahren tobt hier ein geopolitischer Machtkampf. Ein Sprecher der philippinischen Küstenwache sagt, China würde lügen, um seine rechtswidrigen und tyrannischen Aktivitäten am Scarborough Reef durchzusetzen. Das liegt nämlich im südchinesischen Meer. Es geht vor allem um Kontrolle über ein Seegebiet mit einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt. China beansprucht fast das ganze südchinesische Meer für sich. Auch wenn andere Länder wie Vietnam oder die Philippinen was dagegen haben und es völkerrechtlich anders aussieht. Was will China dort und wie gehen die Anrainerstaaten damit um? Und auch wenn das südchinesische Meer weit weg zu sein scheint, auch wir hier in Deutschland sind von dem Konflikt betroffen.
Neben dem sehr, sehr großen wirtschaftlichen Interesse, das Deutschland und auch Europa haben im südchinesischen Meer, haben wir tatsächlich auch politische Interessen.
Angela Stanzel ist das von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Bevor wir dann tatsächlich in den Konflikt eintauchen, klären wir erst einmal ein paar Basics. Welt macht China findet ihr in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Ich bin Joyce Lee. Unsere Smartphones bestehen ja aus vielen Teilen und es ist sehr wahrscheinlich, dass einige davon durch das südchinesische Meer zu uns transportiert wurden. Denn das südchinesische Meer ist eine Art Knotenpunkt in Asien, ein sehr wichtiger sogar. Rund ein Drittel des globalen Warenverkehrs läuft hier durch. Das südchinesische Meer, das liegt zwischen Südchina im Norden, den Philippinen im Westen, Vietnam im Osten und es grenzt auch an Malaysia und weiteren Anrainerstaaten. Jetzt gibt es da seit Jahren aber Stress. Der Grund? China beansprucht fast das gesamte südchinesische Meer für sich. Aber ein internationales Schiedsgericht in Den Haag hat 2016 geurteilt, Chinas Ansprüche sind völkerrechtswidrig. Also, was will China im südchinesischen Meer und warum hat es seine eigenen Regeln? Das weiß Marie von Mallinckrodt, ARD-Korrespondentin in Beijing. Hallo Marie.
Hallo liebe Joyce.
Marie, erst einmal die Frage, was sind denn Chinas Ansprüche konkret?
Ja, du hast es schon angesprochen. China beansprucht fast das gesamte südchinesische Meer für sich. Die sogenannte Neun-Striche-Linie, das klingt ein bisschen komisch, es geht dabei aber darum, dass der Anspruch fast 90% des südchinesischen Meeres umfasst und eben auch unter anderem 6 ausschließliche Wirtschaftszonen ignoriert.
Okay, ganz kurz, was sind diese Wirtschaftszonen genau?
Ja, das ist etwas, was jeder Küstenstaat besitzt. Die gehen 210 Meilen, das sind knapp 370 Kilometer, vom eigenen Land ins Meer. Und in dieser Zone genießt eben jeder Staat exklusive Rechte. Über die Fischbestände, davon gibt es nicht zu wenig in diesem Gebiet, oder die natürlichen Rohstoffe wie Gas und Öl, die dort vermutet werden. Und ansonsten gibt es die offenen Gewässer, also die hohe See, außerhalb dieser Zonen. Und die gehören uns allen, Joyce, der gesamten Menschheit.
Ah, okay. Also das heißt, die Wirtschaftszonen sind sozusagen Seegebiete der einzelnen Staaten. Jetzt hast du eben gesagt, China ignoriert mit seinem Anspruch 6 davon, also beansprucht Seegebiete auch von Anrainerstaaten sozusagen.
Ja, Joyce, man muss es im Grunde genommen ganz klar so sagen. China ist dabei, seine Grenzen auszudehnen, obschon die UN-Seerechtskonvention von 1982, China hat sie übrigens auch unterschrieben, die Nutzung der Weltmeere regelt. Aber die neue Supermacht sieht das eben alles ein bisschen anders und es hält sie auch nicht davon ab, ihre territorialen Grenzen ausweiten zu wollen. Und das hat aus meiner Sicht viel mit einem steigenden Selbstbewusstsein auch gegenüber den USA zu tun. China meint, es ist eben jetzt die Zeit, den exklusiven Anspruch besonders deutlich zu erheben auf die wirtschaftlich und strategisch ja auch äußerst relevante Region, wie du ja eben vorhin auch schon erwähnt hast. Und ich weiß nicht, was man vielleicht noch mal sagen kann, dass es eben bei den Gebietsstreitigkeiten geht es um Inseln, kleine Sandbänke, kleine Riffe und sehr viel Fischbestände und besonders attraktiv eben die vermuteten Rohstoffvorkommen wie Gas und Öl.
Okay, also abgesehen davon, dass es ein wichtiges Handelsgebiet ist, geht es auch um Ressourcen und es geht auch um eine Überlebensgrundlage, zum Beispiel für die kleinen Fischer auf den Philippinen. Aber wie rechtfertigt China denn seine Ansprüche auf fast das gesamte südchinesische Meer?
China sieht die Anrainerstaaten, vor allem die Philippinen, mit denen es am häufigsten zu Zwischenfällen kommt, im Unrecht und sich selbst im Recht. Mhm. Und die Argumentation ist im Grunde genommen immer dieselbe. Wir hören hier mal rein. Ja, das ist ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, der eben sagt, China wird weiterhin Maßnahmen ergreifen, um seine territoriale Souveränität zu verteidigen und letztlich seine Rechte durchzusetzen. Das war nach einem Zwischenfall in der nach international anerkanntem Recht Wirtschaftszone der Philippinen. Und die chinesische Seite, die argumentiert aber eben anders. Die sagt, das sind historische Ansprüche und das will man mit alten Fischereikarten zum Beispiel belegen. Mhm. Da ist die Aussage, man habe als erstes Land die Inseln im südchinesischen Meer entdeckt und auch benannt. Und genau das aber hat der Internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag 2016 zurückgewiesen, diese Gebietsansprüche. Und China ignoriert das Urteil.
Und China ist in den letzten Jahren im südchinesischen Meer ja auch ziemlich aktiv geworden, sage ich mal. Aber lass uns gerne noch mal genauer darauf schauen, wie China seine Ansprüche durchsetzt. Hast du ein Beispiel?
Ja, ich glaube, Joyce, es ist echt schwierig, das auf ein Beispiel zu reduzieren. Mhm. Aus meiner Sicht sind es eher zwei Vorgehensweisen mit einigen Beispielen. So weit vorangeschritten ist das Ganze schon. Also du hast einmal die chinesische Regierung, die im südchinesischen Meer künstliche Inseln aufgeschüttet hat, um seine Gebietsansprüche zu untermauern. Da gibt es auch Satellitenbilder, die belegen, dass das, was einst ein kleiner Fleck war, zu größeren Flächen wurde, zu Sandmassen. Und die sind eben teils auch mit Militäranlagen und zivilen Einrichtungen bebaut. Und das ist genau das, was die USA China vorwerfen, dass es diese Inseln zum Ausbau seiner Militärmacht nutzt. Wo vorher also noch Rhetorik herrschte, wurde nun von chinesischer Seite aus versucht, schlicht und ergreifend Fakten zu schaffen.
Okay, das klingt auch ziemlich strategisch, also so nach dem Motto, okay, was einmal gebaut ist, das gehört uns. Was ist denn die andere Vorgehensweise?
Also die andere Vorgehensweise, die nennt sich wohl aggressive Abschreckung. Küstenwache und Marine sind massiv aufgerüstet worden zur größten Flotte der Welt. Das Ziel ist also, der Welt da draußen und den Anrainerstaaten zu zeigen, wer die Macht innehat, seine Interessen durchzusetzen. Zum Beispiel vor dem fischreichen Scarborough Reef, das in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Philippinen liegt. Da kommt es häufig zu Zwischenfällen und es scheint de facto unter chinesischer Kontrolle. Ja, da haben wir jetzt gerade die chinesische Küstenwache gehört, die in diesem Fall behauptet, dass eben ein philippinisches Schiff eine ernsthafte Gefahr sei für die Sicherheit ihres Schiffs und der gesamten Crew. Laut einem Sprecher der philippinischen Küstenwache wurden ihre Schiffe in diesem Fall mit Wasserwerfern beschossen. Das kommt übrigens immer wieder vor, wie auch andere aggressive Vorgehensweisen. Und dann gibt es eben in dem Gebiet auch Militärübungen der See- und Luftstreitkräfte Chinas. Aber die gibt es halt auch von anderer Seite. Gemeinsame Übungen der Philippinen mit den Verbündeten USA, Australien und Kanada.
Okay, über die Rolle der USA sprechen wir gleich noch. Erst einmal kurz zusammengefasst, künstliche Inseln aufgeschüttet, Marine ausgerüstet und dann gibt es diese Militärübungen. Aber wozu das Ganze? Also Chinas Berufung auf historische Rechte, das ist das eine. Aber steckt hinter den Ansprüchen nicht vielleicht auch ein langfristiges strategisches Ziel von China? Was meinst du, Marie?
Ja, Joyce, also das ist aus meiner Sicht wirklich eines der spannendsten Themen, weil es sich momentan so rasant weiterentwickelt. Die chinesische Regierung versucht, eine alternative internationale Weltordnung zu definieren, in einer Zeit, in der sich die USA unter Donald Trump aus internationalen Verpflichtungen auch auf UN-Ebene mehr und mehr zurückziehen. Also Wenn man das genauer betrachtet, auf den ersten Blick geht es China nur darum, den Status quo im südchinesischen Meer zu verändern, indem es eben behauptet, es sei ihr Anspruch und ihre territoriale Souveränität. Und das ist eine Argumentation, mit der die kommunistische Partei aus meiner Sicht aber eben mehr will, nämlich gern die Weltordnung in ihrem Sinne verändern. Damit bekommt sie vor allem von anderen autokratischen Ländern Unterstützung. Vor allem Russland. Die beiden Länder brauchen sich für dieses Narrativ. Und wenn es etwa aus Beijing immer wieder heißt, andere Staaten sollten sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischen, dann ist damit genau die Legitimation von etwa dem russischen Anspruch auf Teile der Ukraine gemeint, der eigene Anspruch auf die unabhängig regierte Insel Taiwan oder eben auch die größten Teile des südchinesischen Meeres. Ich denke, es ist das Ziel dieses Recht des Stärkeren, auch langfristig auf UN-Ebene zu legitimieren. Und das, glaube ich, muss man wirklich ganz klar im Blick haben. Und da geht es dann eben auch darum, ja, das internationale Recht selbst umzudefinieren.
Und dann überschneiden sich natürlich geopolitische Interessen, Ideologien und Machtfragen ganz direkt. Vielen Dank, Marie von Mallinckrodt in Beijing. Also China erhebt Ansprüche auf fast das ganze südchinesische Meer, rechtfertigt sie, indem es Inseln aufschüttet und sich militärisch aufrüstet. Dahinter steckt, wie Marie es eingeordnet hat, die Idee einer Weltordnung nach chinesischen Vorstellungen. Wie zwei der Anrainerstaaten, die Philippinen und Vietnam, damit umgehen, darum geht es jetzt. Die schauen wir uns jetzt im Konflikt mit China genauer an. ARD-Korrespondentin Christiane Justus, hallo, schön, dass du bei dieser Weltmacht-China-Folge dabei bist.
Ja, hallo aus Singapur. Ich freue mich auch. Wir haben hier in Singapur unser ARD-Büro für Südostasien. Und ich schaue jetzt von uns aus Richtung Norden zum südchinesischen Meer.
Ja, und genau dieser Blick aus Südostasien ist entscheidend. Denn wenn wir über das südchinesische Meer sprechen, dann führt an der Region einfach kein Weg vorbei. Wir haben gerade mit Marie über Chinas Ansprüche im südchinesischen Meer gesprochen. Wie kommt das denn bei den Anrainerstaaten an und was bedeuten sie für Sie? Du kennst ja Ihre Perspektiven, Christiane.
Ja, es gibt ja 5 südostasiatische Länder, die an das südchinesische Meer grenzen. Malaysia, Brunei, Indonesien im Süden, Vietnam mit einer langen Küste im Osten und im Westen die Philippinen. Und Vietnam und die Philippinen, die sind am stärksten betroffen von den territorialen Ansprüchen Chinas. Und diese beiden Länder, die gehen aber ganz unterschiedlich damit um. Und wenn wir auf die Philippinen schauen, dann sind das laute Auseinandersetzungen mit China. Und man hat immer das Gefühl, das ist kurz vor einer richtigen Eskalation. Und die aggressive Taktik Chinas, die wird öffentlich angeprangert. Und das liegt auch an dem größten Verbündeten, dem Partner der Philippinen. Das sind nämlich historisch geprägt die USA. Und bei Vietnam dagegen ist die Sache leiser, viel leiser, aber nicht weniger spannend, denn das Verhältnis zu China, das ist traditionell eng. Also das ist so großer Bruder, kleiner Bruder, sagt man da immer zu. Aber im südchinesischen Meer, da geht es auch da, also bei den beiden zur Sache.
Okay, aber dann fangen wir mal mit den Philippinen an. Wie gehen Sie mit Chinas Auftreten und Chinas Ansprüchen im südchinesischen Meer um?
Ja, wir haben eben über die Handelsrouten im südchinesischen Meer gehört. Ihr habt darüber gesprochen, auch über enorme Fischgründe. Und die liegen zum Beispiel auch an den weit verstreuten Spratly-Inseln. Und die wiederum liegen innerhalb Chinas 9-Striche-Linie, also dem Gebiet, das China für sich beansprucht. Aber die Philippinen beanspruchen eben Teile dieser vielen kleinen Inseln, Sandbänke, Riffe für sich. China hat einige zu regelrechten Militärstützpunkten ausgebaut. Und da beobachten sich jetzt diese Küstenwachen der beiden Länder gegenseitig, chinesische und philippinische Küstenwache. Und es kommt regelmäßig zu Zwischenfällen, auch mit Fischerbooten, mit Fischtrawlern, zu Grenzüberschreitungen, gerade in letzter Zeit, aber auch im vergangenen Jahr wirklich häufig, teilweise wöchentlich.
Und was machen die Philippinen gegen Chinas Vorgehen im südchinesischen Meer?
Die Philippinen haben China ja einmal verklagt und Recht bekommen. Das ist jetzt 9 Jahre her. 2016 war das. Die Philippinen waren es nämlich, die vor den Internationalen Schiedsgerichtshof in Den Haag gezogen sind. Und da wurde dann bestätigt, dass Chinas historische Ansprüche im südchinesischen Meer, also diese chinesische Herleitung der 9-Striche-Linie, keine rechtliche, keine völkerrechtliche Grundlage haben. Chinas Anspruch, so heißt es in dem Urteil, sei nicht mit dem Seerechtsübereinkommen vereinbar. Und das wurde dann auf den Philippinen gefeiert. Das hat natürlich das Selbstbewusstsein auch gestärkt, überall im Land. Und die Message war dann, wir sind im Recht mit unseren Ansprüchen im südchinesischen Meer.
Aber wie wir auch eben schon gehört haben, China ignoriert ja das Urteil bis heute, dringt in andere Seegebiete ein und in die sogenannten Wirtschaftszonen.
Ja, und genau deshalb nutzen die Philippinen nun eine andere Strategie, also eine andere Taktik, um sich zu wehren. Und das bedeutet eigentlich vor allem, dass die Philippinen nun alle Begegnungen mit China aufzeichnen, also filmen und dann so schnell wie möglich öffentlich teilen. Und auf diese Weise sammelt das Land handfeste Beweise. Das nennt man die Transparenzinitiative der Philippinen. Und wir sehen aber eben auch, dass das längst ein Kampf der Bilder geworden ist. Und China macht das natürlich auch im Propagandastil Chinas. Das haben wir jetzt gerade am Nationalfeiertag Chinas gesehen. Da hat die chinesische Küstenwache ein Video auf TikTok veröffentlicht, das Beamte der chinesischen Küstenwache zeigt, wie sie die chinesische Flagge hissen. Und zwar auf einem Schiff in den umstrittenen Gewässern im südchinesischen Meer. Und der Untertitel auf dem Video, wir bewachen diese blauen Gewässer und versichern der Nation unser unerschütterliches Engagement. Also so lautete der Untertitel des Videos. Und das zeigt eben sehr gut, was da gespielt wird und wie. Aber die Philippinen mit ihrer Transparenzinitiative, die halten eben entschlossen dagegen bei all den Konfrontationen. Und als Beispiel, dass die Philippinen sich entschlossen haben, offensiv mit Bedrohungen umzugehen. Von philippinischer Seite hört sich das so an, wenn ein Sprecher der Küstenwache einen Vorfall, wie zum Beispiel jetzt kürzlich eine Konfrontation, wie der die kommentiert.
Coercing, threatening, carrying out unlawful behavior that is pretty much normal for the Chinese government.
Also bedrängen, drohen, unrechtmäßiges Verhalten, unlawful behavior, so nennt er das ja, das sei normal für die chinesische Regierung.
Also die Philippinen sind sehr konfrontativ. Bringt das was oder provoziert das eher?
Ja, also ich denke beides. Das kann man ja so und so sehen. Ich denke schon, dass es etwas bringt. Denn einer der Gründe, warum die Philippinen 2016 überhaupt erst vor das Schiedsgericht in Den Haag gezogen sind, war, dass die USA ihnen nicht zu Hilfe kommen wollten in dem Maße, wie sie es brauchten. Und diese eher passive Haltung damals der USA hat sich mittlerweile komplett geändert. Und ich denke, das liegt auch teilweise daran, dass die Philippinen mit ihrer Transparenzinitiative jetzt genug Belege haben, Beispiele öffentlich machen für das aggressive Verhalten Chinas und Beijing eben so die Rolle des Bösewichts zuteilen können. Das ist sicherlich ein Grund. Die Aufmerksamkeit, so sehe ich das, die dieser geopolitische Hotspot bekommt, der liegt auch an der Bereitschaft der Philippinen zu dieser Konfrontation. Aber gleichzeitig provoziert es natürlich damit auch eine Reaktion von China, denn auch China besitzt Kameras und setzt diese jetzt bei Begegnungen mit der philippinischen Marine oder Küstenwache auch ein. China nimmt das seinerseits dann natürlich als unrechtmäßig, als störend wahr.
Die USA, die sind ja auch schon länger kein Zuschauer mehr, wie wir jetzt bei dir raushören. Welche Rolle spielen sie dann überhaupt als Verbündete der Philippinen im südchinesischen Meer und welche Auswirkungen haben sie für den Konflikt?
Die Philippinen sind eine ehemalige Kolonie der USA, also nach der jahrhundertelangen spanischen Kolonialherrschaft gehörten die Philippinen für fast 50 Jahre als Überseegebiet zu den Vereinigten Staaten. Und nach der Unabhängigkeit 1946 haben beide Seiten einen gegenseitigen Verteidigungsvertrag unterschrieben. Und darin steht, dass ein Angriff im südchinesischen Meer auf Streitkräfte, öffentliche Schiffe oder Flugzeuge einer der beiden Nationen den Frieden beider Länder gefährden würde. Also das ist so eine Formulierung mitgehangen, mitgefangen, würde man umgangssprachlich sagen. Die Philippinen haben den USA Zugang zu Militärbasen gewährt. Das heißt also auch die USA haben Militärstützpunkte im südchinesischen Meer. Und genau das ist eben jetzt auch das Thema. Und es stellen sich viele, vor allem auch auf den Philippinen, die Frage, ob nicht auf ihrem Rücken möglicherweise gerade ein Stellvertreterkrieg geführt wird zwischen den beiden Supermächten China und USA.
Ja, China und die USA sind ja auch bekannte Rivalen. Ist das vielleicht eigentlich ein Machtkampf zwischen den beiden?
Also es ist ein Machtkampf, sicher, aber eben nicht ausschließlich zwischen den beiden, USA und China, denn im südchinesischen Meer gibt es ja noch andere Anrainerstaaten und da ist das Verhältnis mit den USA doch ganz anders gelagert.
Ja, und die USA, die stärken den Philippinen den Rücken. Wie sieht es denn mit den anderen Staaten aus? Also du hattest am Anfang Vietnam erwähnt. Wie geht Vietnam mit Chinas Ansprüchen um?
Vietnam hat eine ganz andere Strategie und das liegt daran, dass Vietnam einen schwierigen Balanceakt zu vollführen hat. Denn China ist sehr eng mit Vietnam. Das sind beides kommunistische Einparteienstaaten, also ideologisch sind die eng, aber auch wirtschaftlich. China ist der wichtigste Handelspartner Vietnams, vor allem im Import, und geografisch sind die halt auch sehr eng. Die beiden Länder haben eine sehr lange gemeinsame Grenze. Und Vietnam will und kann nicht zu aufmüpfig werden, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig muss es seine eigenen Territorialansprüche aber geltend machen. Denn China überschreitet regelmäßig die Grenzen, die Vietnam als seine betrachtet im südchinesischen Meer. Da gibt es auch Konfrontationen, aber die werden immer so low level gehalten. Dieses Austarieren Vietnams wird ja auch häufig als Bambuspolitik bezeichnet, weil sie wie so ein Bambushalm daherkommt, ein Halm, der sich flexibel mal zum einen, mal zum anderen biegen kann. Denn Vietnam hat ja zum Beispiel auch mit den USA ein enges Verhältnis, eine umfassende strategische Partnerschaft. Und das ist auch im Kontext mit dem südchinesischen Meer von Bedeutung. Und Vietnam will sich eben und muss sich eben auch mit allen gut verstehen, sich nicht zu sehr binden an nur eine Supermacht. Und das geht ja hier vielen Ländern in der Region in Südostasien so.
Und das klingt ja auch überhaupt nicht einfach, also so viele verschiedene Sachen zu balancieren.
Ja, ganz spannend finde ich, dass Vietnam, da gibt es eine aktuelle Studie eines amerikanischen Thinktanks, eben selbst sehr progressiv seine eigenen Inseln im südchinesischen Meer ausbaut, also erweitert, intensiv Landgewinnung betreibt durch Aufschütten, die Inseln zu Militärbasen ausbaut und da China überhaupt in nichts nachsteht, aber China lässt das offenbar zu. Also China hat zum Beispiel ein Auge zugedrückt, als Vietnam das Barker Canada Reef, das zu den Spratly-Inseln gehört, besetzt und darauf eine Militärbasis gebaut hat. Also China lässt da Vietnam mehr durchgehen, fühlt sich von Vietnam nicht so provoziert.
Okay, das ist spannend, weil eigentlich ist China ja recht schnell provoziert.
Ja, zum Beispiel auch wenn die Bundeswehr hier kreuzt. Die waren ja in den vergangenen Jahren auch hier in der Region unterwegs. Letztes Jahr mit der Fregatte Baden-Württemberg, da sind sie durch die Straße von Taiwan gefahren, also die Bundeswehr. Und vor 3 Jahren sind sie mit der Fregatte Bayern hier gekreuzt. Da haben sie unter anderem in Vietnam, in Ho Chi Minh City, das ist eben als Saigon, Halt gemacht. Auch als Demonstration der guten deutsch-vietnamesischen Beziehungen. Und diese Einsätze der Bundeswehr, die laufen ja unter den sogenannten Indo-Pazifik-Leitlinien. Und da geht es ja Deutschland darum, hier in der Region Präsenz zu zeigen in den wichtigsten Handelsgewässern.
Um Deutschlands Rolle im südchinesischen Meer geht es jetzt gleich. Danke an Christiane Justus im ARD-Studio Singapur. Also, der Konflikt im südchinesischen Meer ist ein geopolitischer Machtkampf. China fordert durch territoriale Ansprüche und militärische Präsenz die internationale Ordnung heraus. Und die Anrainerstaaten wie die Philippinen und Vietnam, die bangen um ihre Souveränität und wirtschaftlichen Interessen, haben unterschiedliche Umgangsweisen mit China. Und die USA, die mischen da auch mit, die versuchen, Chinas Einfluss einzudämmen. Der Konflikt im südchinesischen Meer scheint weit weg zu sein, aber kann auch Folgen für unseren Alltag haben. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Smartphones, die ich am Anfang der Folge erwähnt habe. Könnte der Konflikt so weit eskalieren, dass unsere Smartphone-Teile nicht verschifft werden können? Ja, diese Frage kann uns Angela Stanzel beantworten. Hallo, Frau Stanzel.
Hallo, schön hier zu sein.
Frau Stanzel, Sie haben Sinologie studiert an der Freien Universität in Berlin. Sie forschen an der Stiftung für Wissenschaft und Politik zu unter anderem zu Sicherheits- und Verteidigungspolitik im chinesischen und südasiatischen Raum. Und darunter fällt auch das südchinesische Meer. Eine wichtige Handelsroute auch für Deutschland, wo Smartphone-Teile zu uns verschifft werden. Mit allem, was wir jetzt vorhin gehört haben, müssen wir jetzt um unsere zukünftigen Handys bangen.
Also ich denke schon, dass man sich etwas leicht Sorgen machen könnte. Es kommt natürlich immer darauf an, ob es tatsächlich zu einer Eskalation dann kommt, die die Lieferketten so unterbrechen könnte, dass wir die Teile, die wir für unsere Smartphones brauchen, nicht mehr bekommen können. Es sind allerdings nicht nur Smartphones, die auf den Containerschiffen sitzen und nach Europa gebracht werden, sondern natürlich auch viele andere Güter, ganz alltägliche Konsumgüter, die bei uns alle zu Hause stehen, bis hin auch zu Rohstoffen, die unsere Wirtschaft braucht oder Mineralien und natürlich auch unsere Autos brauchen diese sogenannten Halbleiter, diese Chips, die produziert werden in Asien, vor allem in Taiwan, aber auch anderswo. Wir haben das ja schon einmal ganz kurz zu spüren bekommen während der Pandemie, als die Lieferketten tatsächlich unterbrochen wurden. Und wir zumindest damals für eine kurze Zeit keine Halbleiter mehr geliefert bekommen haben. Wenn das jetzt aufgrund einer Eskalation des Konflikts wieder passieren sollte, dann denke ich, müssten wir uns schon sehr große Sorgen machen. Ja.
Sie haben ja praktisch die ganzen wirtschaftlichen Interessen gerade für Deutschland schon aufgezählt. Hat Deutschland auch politisches Interesse im Südchinesischen Meer?
Also neben dem sehr, sehr großen wirtschaftlichen Interesse, das Deutschland und auch Europa haben im Südchinesischen Meer, haben wir tatsächlich auch politische Interessen. Unser neuer Außenminister, Herr Wadefuhl, hat das vor kurzem, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, dass chinesische militärische Gebaren oder Verhalten im Südchinesischen Meer nicht nur die Sicherheit in der Region gefährdet, sondern auch unsere regelbasierte Ordnung untergräbt. Und ich denke, genau darum geht es auch. Wir in Deutschland und in Europa haben ein Interesse daran, dass Regeln international eingehalten werden. Dazu gehört auch freie Schifffahrt beispielsweise, die uns diese Konsumgüter ermöglicht. Und dazu gehört eben auch, dass sowohl große und mächtige und starke Staaten, wie auch kleinere, sich an bestimmte Regeln halten. Und wenn das jetzt, wie in diesem Fall im Südchinesischen Meer, China beispielsweise nicht tut, sondern bestimmte Territorien für sich beansprucht, dann hält China sich nicht mehr an internationale Regeln und wir haben einen Nachteil davon. Ich glaube, wir haben natürlich darüber hinaus auch normative Interessen, politisch, moralisch orientierte Interessen daran, dass ein großer Staat, wie eben in diesem Fall China, kleinere Staaten wie beispielsweise Taiwan oder die Philippinen oder auch andere Staaten nicht einfach militärisch provoziert und damit eine Eskalation auslösen könnte. Also auch daran haben wir ein Interesse und wir haben schließlich auch ein Interesse daran, dass eben demokratische Staaten weiter existieren dürfen in Asien. Dazu gehört beispielsweise Taiwan.
Ja, also Wirtschaft und Politik, ich glaube, das sind auch zwei Gebiete, die man einfach nicht trennen kann. Das gehört einfach nun mal zusammen. Und China war ja Deutschlands wichtigster Handelspartner, ist auch immer noch ein wichtiger Handelspartner von Deutschland. Und Sie haben jetzt gerade auch gesagt, wie sich Deutschland ja so positionieren möchte. Und es gibt ja auch die China-Strategie von der Bundesregierung aus der letzten Legislative natürlich. Wie sieht das denn aktuell aus unter der aktuellen Bundesregierung?
Also die aktuelle Bundesregierung unter unserem Kanzler Merz hat auch in der Vergangenheit als Opposition immer wieder deutlich gemacht, dass der einzige Weg, den Deutschland hier gehen kann, die sogenannte Diversifizierung ist oder De-Risking, wie man es auch im europäischen Kontext nennt. Das heißt, wir müssen versuchen, alternative Wirtschaftsbeziehungen in Asien aufzubauen, weg von China hin zu anderen, einfach um Alternativen zu haben. Es geht hier nicht um Entkopplung. Ich denke schon, dass es auch wichtig ist, Handel und Wirtschaftsbeziehungen mit China zu erhalten. Aber wir können nicht alles auf diese China-Karte setzen. Wir sind in bestimmten Bereichen extrem abhängig von China. Und China hat jetzt bereits angefangen, diese wirtschaftliche Abhängigkeit als Zwangsmaßnahme zu nutzen, um zu versuchen, uns zu erpressen. Das ist beispielsweise jetzt aktuell der Fall bei dem Thema seltene Erden. Auch das braucht unsere Autoindustrie, auch Smartphones brauchen bestimmte seltene Erden eben für die Herstellung von Chips und so weiter. Also und China hat jetzt bereits angedroht, seltene Erden oder die Ausfuhr von seltenen Erden zu reduzieren, auch nach Europa. Und um diese Abhängigkeit zumindest zu verringern, müssen wir versuchen, anderswo entsprechende Partnerschaften aufzubauen. Und es gibt natürlich alternative Märkte in Asien auch vor allem. Indien ist ein bekannter Markt, aber auch in den ASEAN-Staaten, denke ich, gibt es Alternative. Aber natürlich haben wir weiterhin das Problem, dass es keinen so großen Markt gibt wie den chinesischen.
Mhm. Ganz kurz, die ASEAN-Staaten, das ist genau ein Bündnis von 10 Ländern in Südostasien, die enger zusammenarbeiten wollen, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Und ja, sie haben sozusagen das Bündnis gegründet, um auch Konflikte in der Region friedlich zu lösen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so ganz einfach für Deutschland, glaube ich, ne, den Spagat herzustellen zwischen enger wirtschaftlicher Partnerschaft mit China und aber auch dem Anspruch, für internationales Recht einzustehen. Wir haben übrigens auch eine Folge gemacht zu De-Risking, also hört da auf jeden Fall gerne rein. Frau Stanzel, zurück zu Ihnen. Jetzt haben Sie sehr viel von De-Risking gesprochen, von einer Diversifizierung von Lieferketten. Wenn sich jetzt Deutschland anders orientiert und sich an die Anrainerstaaten wendet, ist das nicht dann trotzdem eine schwierige Situation, weil die ja auch wiederum schauen müssen, wie die im Konflikt mit China zurechtkommen müssen?
Klar, also wir werden, denke ich, selten eine perfekte Lösung haben. Auch mit der Diversifizierung wird es diese perfekte Lösung nicht geben, denn auch die Abhängigkeit von China können wir zwar verringern, aber nicht beenden. Wir begeben uns dann vielleicht in die Abhängigkeit anderer Staaten, aber ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass wir mit keinem Anrainerstaat des südchinesischen Meeres eine so einseitige Beziehungen eingehen werden, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten mit China eingegangen haben. Und es gibt natürlich auch andere Staaten in Asien, die nicht Anrainerstaaten des südchinesischen Meeres sind, auf die wir ja auch blicken. Also das prominenteste Beispiel wäre Indien.
Was meinen Sie, wie gefährlich ist gerade die Lage im südchinesischen Meer?
Also die Spannungen im südchinesischen Meer zwischen China und den sogenannten Anrainerstaaten sind schon deutlich gestiegen. China platziert sich immer aggressiver und selbstbewusster als Besitzer sozusagen oder Besitzerin des südchinesischen Meeres. Und die große Unbekannte im Moment ist aber Donald Trump in den USA. Denn die USA sind Schutzmacht von beispielsweise den Philippinen, inoffiziell auch von Taiwan oder dann auch von Japan und Korea. Und im Moment wissen wir nicht, ob Donald Trump und sein Team eine Asienpolitik haben, wie die tatsächlich aussieht, wie die Strategie, wenn es eine gibt, für die nächsten Jahre aussieht. Ich denke tatsächlich, es könnte in alle Richtungen gehen. Trump könnte auf der einen Seite sich wappnen für einen Krieg, wie es jetzt gerade auch öffentlich gemacht wurde. Man weiß aber nicht, gegen wen er tatsächlich einen Krieg führen möchte, gegen China oder ein anderes Land. Oder er könnte auch einfach sagen, ihn interessiert diese Region nicht und ganz passiv werden. Das wäre, denke ich, auch für die Situation fatal. Und noch schlimmer wäre es, denke ich, wenn Trump sich überlegt, dass er so eine Art Deal machen könnte, vielleicht mit China und Teile Asiens wie das südchinesische Meer sozusagen in chinesische Hände fallen lassen möchte. Auch das wäre katastrophal. Aber wir wissen im Moment nicht, wie diese amerikanische Politik aussehen wird. Und deswegen ist die Situation im südchinesischen Meer auch gerade so fragil. Denn ganz alleine können Länder wie Taiwan oder auch die Philippinen sich nicht behaupten gegen China.
Mhm. Ja, diese Gemengelage im südchinesischen Meer, sie ist ja schon ein großes Laster. Gibt es Ihrer Meinung nach eine Lösung für die Konflikte im südchinesischen Meer?
Also es gibt leider nicht diese eine große Lösung. Zumindest nicht so lange China abweicht von den Territorialansprüchen, die es hat und die es ja immer aggressiver und selbstbewusster versucht zu vertreten. Natürlich gibt es auch andere Staaten, die Territorialansprüche haben im südchinesischen Meer. Aber China ist mit Abstand der Akteur, der da am aktivsten und am aggressivsten auftritt. Ich denke, eine Lösung oder ein Teil der Lösung muss sein, dass wir in Europa, die USA und natürlich dann die betroffenen Staaten in Asien, China versuchen, immer wieder klarzumachen, dass der Preis viel zu hoch wäre, als dass es eine militärische Eskalation geben kann. Das ist sehr schwierig und wir haben keine Garantie, dass es klappen wird, aber das ist eine diplomatische Lösung sozusagen, die ich mir vorstellen könnte. Man muss leider auch jetzt im Moment sagen, dass wir vielleicht genauso auf die USA einwirken müssen, dass auch die USA keine unüberlegten Aktionen machen, die zu irgendeiner Art von Krieg oder eben Eskalation, auch ungewollten Krieg, führen könnten.
Vielen Dank, Frau Angela Stanzel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben noch eine Abschlussfrage an Sie. Gerne. Und zwar, was sagt uns der Konflikt im Südchinesischen Meer über die Weltordnung von morgen?
Also ich denke, der Konflikt im Südchinesischen Meer sagt uns bereits, dass wir es nicht mehr mit der alten Weltordnung zu tun haben werden zukünftig, sondern mit einer sogenannten multipolaren Weltordnung vielleicht, in der der Stärkere sich gegen die Schwächeren durchsetzen wird, wie es China schon zum Teil macht im Südchinesischen Meer, oder vielleicht sogar einer G2-Welt, in der die USA und China irgendeinen Deal machen und die Welt unter sich aufteilen.
Übrigens, es gibt auch Basketballplätze neben den philippinischen und chinesischen Militärstützpunkten auf den künstlichen Inseln im Südchinesischen Meer für die Soldaten und Soldatinnen. Also gibt es auch ja, sozusagen ein Freizeitangebot für sie. Und das zeigt ja irgendwie auch, wie alltäglich dieser Konflikt in dieser Region geworden ist. Ihr könnt uns gerne schreiben an weltmachtchina@rbb-online.de. Empfehlt uns gerne weiter, folgt uns. Ansonsten sind Anregungen, Lob und Kritik immer willkommen. Und hier noch ein Tipp von uns für euch. Diese neue Staffel von 11KM Stories, China Games. Ob Smartwatches, Tablets oder Handys, viele von uns nutzen Technik von Huawei jeden Tag. Der chinesische Tech-Gigant baut überall auf der Welt Kommunikationssysteme, Mobilfunkmasten und auch Solaranlagen. Und gleichzeitig kämpft Huawei seit Jahren gegen Spionagevorwürfe. Könnten wir durch Huawei-Technologie wirklich ausspioniert werden oder unsere Netze sogar abgeschaltet? China Games, das Imperium Huawei. Die neue Staffel von 11KM Stories findet ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Genauso wie unseren Podcast, Welt macht China. An dieser Folge haben mitgearbeitet Marie von Mallinckrodt, Christiane Justus, Astrid Freieisen, Zui Mu und ich, Joyce Lee. Vielen Dank an Angela Stanzel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Technik und Ton, Miki Hirsprich und Tom Meges. Bis zum nächsten Mal.